Und trotzdem wusste ich in meinem Herzen, in der Tiefste meines Herzens, und ich glaube, das wisst ihr auch alle hier, sonst wärt ihr nicht hier, dass es genau das ist, was Gott uns fragt zu tun. Dass es genau das Richtige ist zu tun. Und Gott hat mich radikal freigemacht von Angst, von diesen ganzen, auch was Amanda gesagt hat, Boxen, die bei meinem Kopf war. Und hat mich einfach auf wirklich diese Reise mitgenommen, Gottes Herz zu bekommen für Evangelisation. Und auch wenn Daniel später ganz viele praktische Sachen mit euch teilen wird, wie kann euer erster Evangelisationseinsatz aussehen? Was sind vielleicht Tools, die euch helfen, da reinzukommen? Glaube ich, dass eins der wichtigsten Sachen ist, Gottes Herz für Evangelisation, Gottes Herz für die Verlorenen, Gottes Herz für das Kreuz, für das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, zu bekommen. Ich glaube, wenn wir das nicht haben, dass einfach das, was eigentlich Evangelisation ausmacht, fehlt. Und das ist Gottes Herz. Das, was Gottes Herz bricht, das ist unser Herz bricht, oder? Ich denke, damit stimmt ihr alle mit mir zu, oder? Und ich glaube, wenn wir durch Deutschland gereist sind, viele Sachen, die ich immer wieder gesehen habe, die Leute davon abhalten, überhaupt auf die Straßen zu gehen, sind wahrscheinlich, ich würde so sagen, 4 bis 5, die sich immer wieder auftauchen. Ich würde sagen, die erste ist Angst, oder? Dass wir sagen, hey, jetzt jemanden auf der Straße anzusprechen, dieser eine Schritt auf jemanden zuzugehen, das alles in mir sträubt sich dagegen, das überhaupt zu tun. Dann glaube ich auch manchmal unser eigener Komfort. Wenn wir so denken, ah, das fühlt sich nicht gerade wie das Beste an und vielleicht tut mein ganzer Zeitplan sich gerade verschieben, weil ich jetzt jemanden anspreche. Vielleicht fühlt sich das nicht gemütlich an für uns. Ich glaube, unser eigener Komfort und unsere Angst halten uns immer wieder davon ab, Ja zu sagen zu dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Dann eine andere Sache, die ich immer wieder höre, traurigerweise tatsächlich ist, dass Leute glauben, 1:1 Evangelisation funktioniert überhaupt gar nicht. Oder dass Leute sich selber disqualifizieren, weil sie sagen, hey, Evangelisation ist vielleicht genau nur für die Extrovertierten. Vielleicht nur für die Evangelisten. Vielleicht nur für die besonders mutigen Leute. Vielleicht nur für die Leute, die es einfach haben, mit Fremden zu reden. Und ich glaube, dass keins dieser Punkte oder keins dieser Sachen, die ich gerade gesagt habe, tatsächlich stimmt. Und ich möchte es mit euch ein bisschen heute runterbrechen. Weil mein Herz ist es, dass wir alle Gottes Herz bekommen. Und deswegen will ich zuerst mit euch in die Bibel gehen, weil wo könnten wir besser danach schauen, funktioniert 1:1 Evangelisation überhaupt? Ist das überhaupt was wir als Christen tun sollten, als wenn wir ins Wort Gottes schauen? Und deswegen lasst uns einfach den wahrscheinlich klassischsten Bibelvers nochmal zusammen lesen in 1. Timotheus 2,4. Ich denke wahrscheinlich, wir alle kennen ihn, aber ich werde ihn trotzdem nochmal vorlesen. Wenn ihr eure Bibeln habt, schlagt sie gerne auf. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich lese nochmal vor. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Was wir hier lesen, ist, dass es Gottes Wille ist, der Wille des Vaters, des Schöpfers von Himmel und Erde, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weißt du, was die guten Nachrichten sind und was wirklich, wo wir uns positionieren können, was für eine Ehre es ist? Gute Nachricht, die ich heute Morgen für dich habe, ist, dass Gott dich ganz persönlich benutzen will. Nicht nur mich, nicht nur Männer, nicht nur Awakening Europe, sondern du, der heute in diesem Raum sitzt. Dich will Gott benutzen, um genau diesen Vers zur Erfüllung zu bringen. Ich möchte noch eine Bibelstelle mit uns lesen. In Lukas 10, Vers 1 bis 3. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Gott will dich senden. Die Ernte ist da und das sehen wir, egal wo wir hinreisen, sehen wir Zeugnisse um Zeugnisse, wo Leute ihr Leben Jesus geben, wo Leute zu Gott gesagt haben, hey, wenn es dich gibt, zeig mir ein Zeichen. Am nächsten Tag wird genau diese Person angesprochen auf der Straße und das Evangelium wird mit der Person geteilt. Aber die Frage ist, bist du bereit, dich von dem Gott der Ernte senden zu lassen in das Erntefeld? Die Frage ist, sind du und ich bereit, gehorsam zu sein und das Herz des Vaters zu adaptieren als unser eigenes Herz? Du bist nicht ausgeklammert von Evangelisation. Du bist nicht ausgeklammert davon, dass der Vater, der dich geschaffen hat, dich nutzen will und das, was du trägst, deine Persönlichkeit, die Geschichte, die du mit Gott geschrieben hast, um da draußen Veränderungen zu bringen in der Welt, die sich sehnt nach Wahrheit. In der Welt, die sich sehnt nach der Wahrheit, dem Weg und das Leben, was Jesus Christus gekreuzigt ist. Und ich weiß, wir als Christen, wir lieben das Gleichnis vom verlorenen Schaf, oder? Und ich weiß nicht so, je nachdem, wir haben immer in anderen Kirchen unsere eigenen Liederpools, aber wir lieben es auch bei Reckless Love so, and he leaves the 99, oder? Wir lieben das, es zu singen. Das Herz des Vaters für uns, als er uns nachgegangen ist. Aber das Ding ist, du bist in diesem Raum, weil du nicht mehr verloren bist. Du bist in diesem Raum, weil der Vater, weil Jesus Christus dir nachgegangen ist. Und meine Frage an uns heute Morgen ist, sind wir bereit, mit der gleichen Leidenschaft, mit dem gleichen Einsatz, den verlorenen Schafen nachzugehen, wie Jesus einst uns nachgegangen ist? Wo wären wir ohne Jesus heute? Verloren, oder? Manchmal, ich wach auf und ich kann mir gar nicht vorstellen, wo ich heute wäre, wäre Jesus mir nicht begegnet, wäre Jesus mir nicht vorgestellt worden. Aber das ist die Realität von vielen Menschen auf der Straße da draußen. Leute gehen an uns vorbei und die ihre Realität ist, wenn sie jetzt sterben, würden sie direkt in die Hölle gehen. Das war was, was ich ehrlich sagen kann, vor 3 Jahren war es mir tatsächlich egal. Nichts in mir hat sich bewegt oder zusammengezogen bei dem Gedanken, ich sehe einen Platz, alle Menschen laufen rum und vielleicht niemand jemals wird von Jesus Christus hören. Niemand wird vielleicht jemals von diesen Menschen, die an mir vorbeigehen, die Konsequenz hören, wenn sie sich nicht entscheiden für Jesus Christus. Und es hat nichts in mir gemacht. Aber ich glaube, dass die Einladung heute neu auf dem Tisch ist, dass wir uns neu bewegen lassen für die Realität der Ewigkeit. Dass wir uns neu wirklich so, dass wir uns richtig ungemütlich fühlen mit dieser Realität, dass jemand an uns vorbeigeht und wir wissen, was die Konsequenz von einem jetzigen Tod von der Person wäre. Und deswegen will ich nochmal fragen, sind wir bereit, mit der gleichen Leidenschaft, wie Jesus uns einst nachgegangen ist, den Menschen da draußen nachzugehen? Weil es kann Leben radikal verändern. Also ja, 1:1-Evangelisation funktioniert. 1:1-Evangelisation ist nicht für Evangelisten, für die Mutigen, für die Lauten, für die Leisen. Es gibt da keine Kategorisierung, sondern was die Bibel sagt, ist, dass Gott dich und mich nutzen will, um Ewigkeiten zu verändern. Und ich will einen von unseren Interns nach vorne bitten, weil Dario selber wäre heute nicht hier, wenn nicht genau das passiert. Und deswegen wird Dario einfach ganz kurz sein Zeugnis teilen.
Genau, also ich heiße Dario, hallo. Und ich bin christlich aufgewachsen, kind of. Also ich habe immer die Geschichten von der Bibel gehört und ich habe immer geglaubt, dass es einen Gott gibt, weil es kann ja nicht möglich sein, dass kein Gott da ist, wenn Berge und Meere existieren. Und meine Lieblingsgeschichte war immer Mose am brennenden Dornbusch. Ich habe so geliebt, dass Gott zu Mose spricht und dass Gott sich überhaupt Menschen repräsentiert. Und ich dachte, okay, wenn es Gott wirklich gibt und er zu Menschen spricht, dann muss er auch heute noch sprechen. Dann möchte ich heute seine Stimme hören. Und so bin ich älter geworden und ich habe nach Wahrheit gesucht. Ich bin in voll vielen Verschwörungstheorien reingerutscht und habe einfach nach Wahrheit gesucht. Und dann habe ich gebetet, okay, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig es mir. Wenn nicht, dann höre ich auf, an dich zu glauben. Werde ich Moslem. Also habe ich Gott so ein bisschen auf die Probe gestellt. Und ein paar Wochen später, ich war im Dönerladen mit meinen Kollegen und auf einmal sind so 2 Christen aufgestanden und haben uns von Jesus erzählt, haben uns das Evangelium gepredigt und hatten einfach den kleinen Eindruck, dass einer von uns nach Gott fragt und in seinem Herzen sich fragt, okay, gibt es Gott wirklich? Und das war ich. Und ich bin heute so dankbar den 2, dass sie auf diesen kleinen Eindruck, den Gott ihnen gegeben hat, dass sie gehorsam waren, dass sie diese Einladung, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie sie angenommen haben und dass sie mir von Jesus erzählt haben. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, mit in die Jugend, in den Jugendgottesdienst zu gehen und von Jesus zu hören, zu erfahren, dass dieser Glaube lebendig ist, dass dieser Gott lebendig ist. Und es hat mein ganzes Leben verändert. Und deswegen, wir wissen nie, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir den Eindruck haben, diese Person anzusprechen, ob diese Person einen Tag davor Gott auf die Probe gestellt hat, Gott gefragt hat, gibt es dich? Oder ob diese Person in Depressionen steht, ob diese Person sich morgen das Leben nehmen wird. Wir wissen es nie. Aber das, was wir wissen, ist die Antwort, die wir in uns haben. Die lebendige Hoffnung, die Jesus ist.
So gut. Gib it up for him. Warum habe ich ihn das teilen lassen? Weil was wäre mit Dario, wäre die Person, die zu ihm gegangen ist, nicht gehorsam gewesen? Wenn die Person sich selber disqualifiziert hätte? Wenn diese Person gedacht hätte, 1:1 Evangelisation funktioniert nicht? Wenn die Person nicht ein gebrochenes Herz gehabt hätte für die Ewigkeit von Dario selber? Und da möchte ich genau weitermachen, weil das andere, was ich gesagt habe, was uns oft abhält, ist unsere eigene Angst. Das war das, was mich über 9 Monate, ich bin zu Awakening gekommen, die Bibelschule dort zu machen. Ich habe 9 Monate gefühlt mit keiner Person auf Outreach geredet. Amanda hat es geteilt, wir gehen auf Outreach jede Woche und ich habe jedes Mal mich gedrückt, 9 Monate lang. Warum? Nichts anderes außer Angst. Oder dann kommen so Sachen wie so, hey, Leute werden schon die ganze Zeit von Werbungsleuten angesprochen, das ist jetzt komisch, wenn ich es mache. Leute interessiert es überhaupt nicht, was ich zu sagen habe. Weiß ich überhaupt, wenn die jetzt irgendwas fragen, was ich antworten soll. 1 Million Sachen kommen uns in den Kopf geschossen innerhalb von einer Sekunde, oder? Warum, alle die Gründe, warum wir es nicht tun sollten. Und ich werde oft gefragt, weil wie gesagt, Gott hat meine Geschichte verändert und zu einem Zeugnis gemacht. Und ich werde oft gefragt, so hey, wie kann das sein, dass ich von so viel Angst gekommen bin zu Evangelisation ist meine größte Freude. Wie bin ich die Angst losgeworden? Und ich glaube, manchmal haben wir dieses Bild in unserem Kopf, hey, wir gehen erst evangelisieren, wenn wir die Angst losgeworden sind, oder? Erst vielleicht Gott setzt mich frei von Angst und dann kann ich rausgehen. Ich möchte uns heute den Vorschlag unterbreiten, was ist, wenn wir zuerst rausgehen und nicht unsere Angst über die Ewigkeit von jemand anderen stellen? Ich möchte uns den Vorschlag heute Morgen machen, zu sagen, ja, ich habe die Angst. Und ich kann euch sagen, ich habe auch manchmal noch Angst. Die meisten aus unserem Team haben noch mal Angst und wir machen das wöchentlich. Aber was ist, wenn wir uns jedes Mal, wenn diese Angst hochkommt, entscheiden, dass nicht unsere Angst wichtiger ist, sondern die Realität von der Ewigkeit, die jemand anderen in dem Moment verändern kann. Das heißt, ja, du bist vielleicht in einem Raum und du hast Angst. Alles in dir zieht sich zusammen, wenn du jemanden ansprichst und es ist okay. Aber lass uns doch einfach uns selber demütigen darunter, zu sagen so, hey, nicht ich und meine Angst sind gerade wichtiger. Nicht ich und mein eigener Komfort sind wichtiger. Und ich weiß es, wir reisen viel rum und es gibt, wie gesagt, 1000 Gründe, warum man nicht auf Outreach gehen sollte. Ihr alle sitzt an einem Samstag hier. Das heißt, ihr seid schon einen Schritt aus eurem Komfort gegangen, an einem Samstag um 10 hier zu sitzen. Deswegen lasst uns nicht da diesen Gedankengang kommen von, hey, zuerst wir verlieren die Angst, dann gehen wir raus, sondern lasst uns einfach mutig rausgehen. Eine Evangelistin, die oft bei uns im Haus ist, die sagt immer so, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern trotz der Angst diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass Gott heute uns alle einlädt, das zu machen. Also lasst uns nicht unsere Angst und unseren Komfort uns davon abhalten zu lassen, was das Herz des Vaters ist. Ich hatte selber, als wir mit dem Team auf einem Einsatz waren, ich glaube in Bayern irgendwo, hatte ich selber so eine Situation und ich liebe es, das zu erzählen, weil das so eine sehr untypische Evangelisationssituation für mich war, weil ich liebe es so mit Mädels zu reden und so Mädelsgruppen und so und ich bin jetzt nicht jemand, der automatisch da hingeht, wo jetzt sage ich mal so Männer zum Beispiel sind, die schon so ein bisschen rough aussehen, da würde ich jetzt nicht so natural hingehen. Und ich bin lang gegangen durch eine Straße und ich habe direkt den Zug von Gott gespürt, mit so 2 Typen zu reden, die schon so aussahen, als hätten die so ein bisschen so... wäre da nicht alles ganz sauber gelaufen, sagen wir es mal so. Und ich bin da hingegangen und habe so gesagt, hey, Jesus liebt euch und so. Ich wurde direkt die so, ja, wir wollen davon nichts hören, das kannst du deinem Hund erzählen und so. Und ich war so, okay, Jesus, ich bin jetzt gehorsam gewesen, was ist das? Und habe aber dann angefangen, weiter mit denen zu reden. Und in der Geschichte habe ich dann erfahren, dass der eine tatsächlich die Woche da drauf ins Gefängnis kommen sollte, weil der wegen ganz vielen verschiedenen Sachen, und hat mir aber erzählt, dass er an Gott glaubt, weil ihm Satan selber begegnet ist. Und dass er so, der wusste, hatte ganz viel Insights, so sage ich mal, in diese geistliche Welt und hat dann damit geändert, ja, aber ich kann nicht zu Gott kommen, weil, wie gesagt, ich komme ins Gefängnis und alles, was ich gemacht habe, ist zu schlimm. Ich habe ihm dann halt davon erzählt, so hey, das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, war genug für alles, was quasi uns von Gott getrennt hat. Und es ist dann so geendet, dass an dem Abend hatten wir so einen Abendgottesdienst und er ist dann dahin gekommen. Leute von der örtlichen Gemeinde haben quasi mit ihm noch eine Bibelstudie gemacht. Der ist am nächsten Morgen wiedergekommen, wurde dann getauft, bevor er ins Gefängnis gekommen ist. Und ich erzähle das deswegen, weil das wäre so einfach für mich gewesen, diese 2 Personen nicht anzusprechen. Oder, nachdem ich direkt so eine Front kassiert hatte, einfach weiterzugehen. Aber das Ding ist, wenn Gott uns irgendwo hinschickt, hat Gott meistens eine Agenda. Weil Gott kennt die Leute, Gott sieht die Leute und Gott ehrt auch unseren Gehorsam. Und genau das kann passieren, wenn wir unserer Angst und unserem Komfort keinen Raum geben, sondern einfach darüber hinausgehen. Und das sind Zeugnisse, die nicht nur für uns sind, sondern die Gott für jeden von euch heute auf den Straßen von Hamburg vorbereitet hat. Und ich glaube dann, das Letzte, was uns manchmal auch abhält, auf die Straßen zu gehen, sind Erwartungen. Ich glaube, die Erwartungen, die wir vielleicht an uns selber haben, wir sagen so, hey, okay, wir gehen jetzt raus und dann bin ich der mutigste Evangelist, ich sehe 15.000 Heilungen und dann kommen wir in so einem Kopfkonstrukt und wir denken, ja, das können wir eigentlich alles gar nicht machen, also gehen wir erst gar nicht raus. Oder vielleicht denkst du auch, hey, wenn du heute mit uns auf die Straßen gehst, haben wir vielleicht eine Erwartung an dich, wie dein erster Evangelisationseinsatz aussieht. Aber ich glaube, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und ich glaube, all diese Erwartungen, die du an dich hast oder die du vielleicht auch denkst, die andere auf dich haben, wie dein Evangelisieren auf den Straßen aussieht, heute, morgen, übermorgen, egal wann, dass wir das alles fallen lassen können. Weil ich glaube, dass Gott ist schon alleine ehrt, dass du heute in diesen Raum gekommen bist. Und ich glaube, dass es bei Evangelisation kein Failen gibt. Ich glaube, das Einzige, wie wir bei Evangelisation failen können, ist, wenn wir es nicht machen. Das heißt, wenn du hier vielleicht kommst und du weißt überhaupt nicht, wie dein erster Einsatz überhaupt aussieht, glaube ich, dass es schon Erfolg ist, wenn du überhaupt kommst. So, wie gesagt, meine ersten 9 Monate sahen so aus, dass ich nur eigentlich bei anderen geguckt habe. Wie sieht es überhaupt aus? Ich sage jetzt nicht, dass es bei jedem 9 Monate dauern sollte, aber Gott hatte Gnade mit mir, okay? Und ich glaube, dass genauso gut auch Gott Gnade mit euch hat. Und dass Gott euch kennt. Und dass Gott genau weiß, wie er euch in diese Reise mitnehmen kann. Sieht es bei dir aus, wenn du Leuten das Evangelium teilst? Weil es sieht für mich ganz anders aus, als wie für Daniel oder für Dario. Wir alle sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass das ist einfach was ist, wo Gott dich reinführen kann, wenn wir diese ganzen Erwartungen und Bilder und Ideen, wie das aussehen muss, einfach fallen lassen heute Morgen. Weil ich glaube, all diese ganzen Sachen, wo der Feind uns vielleicht ein bisschen reingedrückt hat in diese Illusion von Evangelisation ist hart, Evangelisation ist schwer, das ist nichts, was wir als Kirchen eigentlich überhaupt noch machen können. Ich glaube, dass wirklich heute für uns als Braut Christi die Zeit vorbei ist, dass wir mit diesen Sachen partnern. Und dass die Zeit ist, dass du und ich aufstehen in der Welt, die so verwirrt ist und das predigen, was die Freiheit bringt in genau diese Situation. Deswegen möchte ich nochmal uns heute Morgen den Vorschlag machen, lasst uns doch diese ganzen Sachen einfach zur Seite machen und einfach aufhören, diese Sachen in Gefangenschaft zu halten und einfach rausgehen mit dem, was Jesus, wie wir es am Anfang in der Bibel gelesen hat, in dieser Welt machen will. Weil die Ernte ist da. Das haben wir gelesen. Aber die Arbeiter sind wenige. Also sind du und ich heute Morgen bereit, gesendet zu werden von Gott. Zu gehen, mutig zu gehen, zu lernen. Weil ich glaube, dass das heute für uns verfügbar ist. Und dann können wir die ganzen praktischen Sachen haben, die uns vielleicht helfen. Und das ist gut. Aber ich glaube, wenn wir jetzt einfach wirklich unser Herz aufmachen und das Herz des Vaters empfangen, dass du und ich radikal verändert werden können für die Realität des Evangeliums. Weil das Evangelium ist real. Wir haben es in unserem eigenen Leben gesehen. Du und ich sind ein Zeugnis von der Realität des Evangeliums. Also sind wir bereit, es zu predigen? Sind wir bereit, Veränderungen in der Welt zu schaffen, die so sehr sich sehnt nach Wahrheit? Weil Gott will dich dafür benutzen. Und bevor Daniel uns ein paar praktische Tipps gibt und Tools gibt, will ich mit uns nochmal genau einfach ins Evangelium schauen. Weil wie ich gesagt habe, hey, wir können unsere Reise gehen. Wie sieht Evangelisation aus? Wie wachsen wir da rein? Aber ich glaube, das Endziel ist immer, dass wir das komplette Evangelium predigen. Weil in dem Evangelium selber ist Macht. Die Macht, Leben zu transformen. Und ich glaube, manchmal aber kommen wir in so einen Strudel von, wir hören viele verschiedene Predigten, viele Sachen passieren uns um uns herum. Wissen wir überhaupt noch, was das Evangelium ist? Und ich weiß noch, bei meinem ersten Outreach-Training war ich so, das ist also das Evangelium. Und deswegen will ich einfach mit euch nochmal kurz da durchgehen. Hey, was ist eigentlich das, was wir auf der Straße predigen wollen? Okay? Ich werde es insgesamt in 5 Punkte einteilen und euch auch immer die Bibelstellen dazu geben. Das heißt, wenn ihr mitschreibt, könnt ihr gerne immer einfach auch die Bibelstellen mit aufschreiben. Dann könnt ihr da auch nochmal durchgehen. Der erste Punkt des Evangeliums, und das ist das, wo ihr wahrscheinlich auf den Straßen erstmal in viel Konflikt kommen werdet, ist, den Leuten klarzumachen, dass sie und dass wir auch Sünder sind, Sünder waren, die einen Retter brauchen. Was euch auf den Straßen viel begegnen wird, ist, dass Leute sagen so, hey, ich bin guter Mensch, So, ich habe jetzt noch nie jemanden ermordet, alles gut, ich komme in den Himmel. Leute werden euch viele Gründe geben. Erst gestern, wir hatten es auf den Straßen, als ich mit Johanna draußen war, dass uns jemand erklärt hat, so nee, ja, ich mache schon falsche Sachen, aber ich mache auch gute Sachen, dann wiegt sich das wieder auf. Leute haben ganz viele Ideen davon, dass sie ein guter Mensch sind. Das heißt, wichtig ist, Leuten erstmal klarzumachen, hey, wo stehen sie eigentlich gerade? Was ist Sünde? So, weil Leute haben oft in ihrem Kopf, Sünde ist irgendwie sowas ganz Großes, du machst was ganz, ganz Schlimmes und dann bist du ein Sünder. Aber hast du schon mal gelogen? Hast du deine Eltern angeschrien? All das beschreibt die Bibel ja schon als Sünde. Den Menschen klarzumachen, du bist ein Sünder, der Vergebung braucht, der einen Retter braucht. Wir finden das in Römer 3, 22 bis 23. Ich lese das jetzt, ich lese nicht alle Bibelstellen, aber die lese ich mal. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Dann der zweite Punkt, Gott ist ein gerechter Gott und Sünde kann nicht koexistieren mit Gott. Die Sünde in unserem Leben kann nicht ungestraft bleiben, sondern es braucht jemand, der diesen Preis für mich bezahlt. Das findest du in Römer 3, Vers 25 zum Beispiel. Dann Jesus, der selber komplett ein Leben ohne Sünde gelebt hat, kommt auf die Welt, lebt ein Leben ohne Sünde und nimmt deinen Platz am Kreuz ein. Also die Strafe, die bezahlt werden muss, bezahlt Jesus selber und hat damit einen Weg zu Gott geschaffen. Das findest du in Römer 3, 2 bis 3. Dann, wir wissen es alle, Halleluja, Jesus ist nicht tot. Wir dienen keinem toten Gott, sondern Jesus ist von den Toten wieder auferstanden. Das bedeutet, die Auferstehungskraft hat heute noch, die ist heute noch verfügbar. Das ist, warum wir für Heilung beten. Das sind diese ganzen Sachen, wenn wir von Wundern reden und so. Jesus ist heute noch lebendig. Wir dienen einem lebendigen Gott. Römer 6, Vers 4. Und dann schließen wir damit, dass du eine Entscheidung treffen musst. Das passiert nicht automatisch, sondern du musst dich entscheiden. Das finden wir in Römer 10, 9 bis 10. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Und ich möchte damit schließen, dich selber einfach nochmal zu fragen, wenn du diese Punkte hörst, ist das Evangelium noch eine Realität in deinem eigenen Leben? Ist es eine Realität, der du dir bewusst bist? Ist die Macht des gekreuzigten Jesus in deinem eigenen Leben sichtbar? Weil, wie ich gesagt habe, die Realität des Evangeliums, ein Beweis davon, ist dein eigenes Zeugnis. Aber ist es was, was unser Herz heute noch bewegt? Ja. Ich will euch mit der Frage stehen lassen und ich will weitergeben an Daniel. Ich habe die Ehre, mit Daniel schon seit 2 Jahren unterwegs zu sein und es ist jemand, der wirklich nicht nur evangelisieren geht in Outreach-Zeiten, sondern egal, wo er hingeht, werdet ihr ihn finden, wie er das Evangelium predigt. Und ihr könnt wirklich viel von ihm lernen, einfach von ganz, wie kann eure erste Evangelisationszeit erfolgreich aussehen, und davon wird er euch jetzt ein bisschen berichten. Ja, Römer 6, 4.
Auch ein Applaus, Carla. Yes. So cool. Also, wie gesagt, ich bin Daniel. Es ist mir eine Freude, eine Ehre, hier darauf zu lernen und ein paar praktische Sachen mitzugeben. Ich möchte als allererstes sagen, ich will euch wirklich Lob aussprechen, dass ihr gerade hier sitzt. Das ist ein starker Schritt von Mut, sich an einem Samstagmorgen hinzusetzen und sagen, ey, ich lerne jetzt, wie ich auf die Straße gehe und das vielleicht für manche Schlimmste zu machen, was es überhaupt vorstellbar ist. Ich will euch wirklich Mut aussprechen, dürft euch so fast selbst auf die Schulter klopfen, dass ihr sagt, hey, ich mach das gerade. Aber auch ganz, ganz kurz zu mir, ich habe eine sehr ähnliche Story wie Carla auch. Ich bin auch jemand gewesen, der, ich ich bin erst seit 4 Jahren laufe ich mit Jesus und ich wusste, ich bin direkt in dieses ganze Charismatische reingegangen und reingeboren sozusagen. Und ich wusste, Gott ruft mich dazu, Leuten das Evangelium zu predigen, Leuten zu sagen, dass Jesus ihr Retter ist. Und so wie ich es erlebt habe, mein Mentor hat mich immer so dazu gepusht, damals noch vor 3, 4 Jahren, zu sagen, hey, just tell them Jesus loves. Sag denen einfach, dass Jesus sie liebt. Und das, wie es gewesen ist, ich weiß es noch ganz genau, es war so ein Subway. Ja, so ein Subway. Und ich habe so Cookies geholt. Und dann habe ich so bezahlt und ich so, Jesus loves you. Und dann habe ich umgedreht und bin weggelaufen. Das ist 1:1 jedes einzelne Mal meine Situation gewesen. Und dann kam es dazu, dass ich dann auf Awaken Europe gestoßen bin. Ich bin auf ein Event gegangen, auf dieses Stadion-Event in Rotterdam. Und ich wusste, Gott hat mich gerufen, mein Leben komplett umzudrehen. Und ich wusste, wenn ich jetzt eine von diesen Bibelschulen mache, bei Awakening Europe, muss ich auf jeden Fall jede Woche auf die Straße gehen und das machen. Und ich wusste trotzdem, dass hinter dieser Entscheidung, dorthin zu gehen, eine Belohnung sein wird. Und genauso wie ich es gedacht habe, tatsächlich hat Jesus mein Leben komplett umgedreht und hat diese Angst, die ich hatte, zu sagen, das ganze Evangelium zu predigen, komplett genommen. Und jetzt gehe ich auf die Straße und es ist kein Thema mehr, kein Problem mehr, mit Leuten tiefe Konversationen zu haben über Jesus. Und genauso will ich auch das über euch sprechen. Dass wenn ihr jetzt hier sitzt, dass ihr die Entscheidung trifft, hey, ich will dieses Risiko eingehen und diesen Schritt, diesen Mutschritt zu machen. Und ich weiß, dass dahinter eine Belohnung sein wird, dass Gott das gebrauchen wird. Und das ist bei mir nicht so gewesen, dass es nach einer Woche passiert ist. Es ist auch nicht nach 2 Wochen passiert, aber es ist immer wieder diese Entscheidung zu treffen, hey, so, ich gehe auf die Straße, ich rede mit Menschen. Aber ja, das kurz zu mir. Aber ich will euch wirklich so ganz, ganz einfache, praktische Sachen mitgeben, wenn es um Outreach geht, um Evangelisation dreht. Ganz kurz, das Erste, was wir machen wollen, ist so ein bisschen wiederholen, was Carla gesagt hat. Wir gehen einfach kurz durch diese Schritte. Okay, wie predige ich das Evangelium, das ganze Evangelium? Und dann wollen wir das kurz als kleine Aktivierung machen. Das heißt, jeder nimmt sich dann einen Partner und dann teilen wir kurz das Evangelium miteinander. Ganz easy. Ist nichts Schlimmes, nichts Schweres. So, ich gehe kurz durch. Ich mach auch so eine 5-Punkte-Liste. Das ist ganz einfach. Jesus ist gestorben, er war begraben. Also ihr könnt es aufschreiben, vielleicht dann ist es einfacher. Oder ihr könnt auch genauso die Punkte nehmen, die Carla gesagt hat. Aber im Endeffekt, um das ganze Evangelium zu predigen, braucht ihr einfach nur zu sagen, Jesus ist gestorben, Nummer 1. Jesus war begraben für 3 Tage, Nummer 2. Am 3. Tag ist er wieder auferstanden, Nummer 3. Viertens, du musst Buße tun, umkehren. Und fünftens, gib dein Leben Jesus. Ich gehe kurz darauf ein. Also, es war schnell. Erstens, Jesus ist gestorben. Das heißt, er hat für jede Sünde bezahlt. Egal, ob du geklaut hast oder ob du gelogen hast oder ob du jemanden umgebracht hast. Jede Sünde. Ich rede oft mit Leuten auf der Straße, die mir sagen, ich bin zu schlecht für Gott. Ich bin zu weit weg. Ich habe zu schlimme Dinge getan. Und ihr dürft mit vollem Selbstbewusstsein sagen, nein, du hast nicht zu schlimme Dinge getan. Jesus hat für alles bezahlt. So, das hat er am Kreuz gemacht. Dann war er begraben, 3 Tage, ziemlich selbsterklärend. Drittens, er ist wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Wir dienen einem lebendigen Gott. Und unsere Beziehung mit dem Vater wiederhergestellt. Das heißt, wir haben jetzt wieder Zugang zu Gott. Wir müssen nicht in irgendeine Kirche gehen, um Gott zu erleben, sondern wir können Gott erleben hier und jetzt. Jesus hat gesagt, wir werden Gott anbeten wir müssen nicht nur Gott mehr anbeten im Tempel. Wir sind der Tempel Gottes jetzt. So. Ich hoffe, ihr kommt mit. Viertens, wir müssen Buße tun. Wir können nicht mehr weiterlaufen, den Weg, den wir normalerweise gehen, den Weg, wo wir sagen, okay, das ist das Richtige, sondern wir kehren um und laufen zu Gott. Buße heißt, ich gehe in eine Richtung und ich drehe mich 180 Grad und laufe auf Gott zu. Ich laufe nicht mehr auf die Schlucht zu, in den Abgrund, in den Tod, sondern ich kehre um und ich laufe auf Gott zu. Viertens. Und fünftens, es ist so wichtig, dass wir die Leute einladen, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe so oft die Situation, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich, die Person ist so ein bisschen offen, aber irgendwie auch nicht offen. Aber bis wir nicht sagen, hey, willst du dein Leben Jesus geben, wissen wir nicht, ob die Person bereit ist, ihr Leben Jesus zu geben oder nicht. Ich hatte so oft schon die Situation, ich hab wirklich null Glauben dran gehabt, dass diese Person ihr Leben Jesus geben. Null. Wirklich null, null, null. Ich habe es trotzdem gesagt und die Person hat Ja gesagt. Die Person hat Ja zum Evangelium gesagt und ihr Leben Jesus geben. Das heißt, wir können nicht der Richter sein über Leute, über das Leben von Leuten und was sie denken, sondern wir wollen immer die Möglichkeit geben, dass Leute ihr Leben Jesus geben. Und wenn wir diese 5 Punkte predigen, dann sind wir hundertprozentig sicher, dass wir das ganze Evangelium gepredigt haben und nicht nur Jesus liebt dich, weil Jesus liebt dich ist nicht das Evangelium. Das ist der Grund für das Evangelium. Genau, und ich sage nicht, dass ihr das genauso in diesen 5 Punkten predigen müsst, genau in dieser Reihenfolge und so weiter und so fort. Das, ihr macht das immer, wenn ihr auf der Straße seid, macht ihr das immer mit so aus, wie der Fluss des Gesprächs ist, wie viel Zeit die Person hat. Aber wenn ihr nur 1,5 Minuten, 2 Minuten Zeit habt, dann könnt ihr diese ganzen 5 Punkte einfach so runterpredigen und ihr wisst, ihr habt das ganze Evangelium gepredigt. Weil, dass eine Person wenig Zeit hat, sollte uns nicht davon aufhalten, das Evangelium zu predigen, richtig? Das heißt, wenn wir jemanden sehen und er ist gerade am Weglaufen und er sagt, hey, ich muss unbedingt zu was auch immer, ich muss unbedingt kochen gehen oder was auch immer, diese 1,5 Minuten, die findet man, die kann man irgendwie noch reinquetschen. Und dann hören vielleicht diese Menschen tatsächlich eine Botschaft, die sie noch nie in ihrem Leben gehört haben. Okay, ne, also wie gesagt, ihr könnt um diese ganzen 5 Punkte, könnt ihr ganz viele andere Punkte machen. Wie zum Beispiel Carla gesagt hat, Sünde trennt uns von Gott. Das heißt, wir sind egal, also jeder hat gesündigt und so weiter und so fort. Und es gibt auch einen kleinen Hack, den ich euch geben möchte. Wir haben sehr oft das Gespräch, hey, so, wir reden über Jesus, wir reden über Gott und Leute sagen, okay, ich weiß das schon alles, ich habe schon eine Beziehung zu Gott, ich bin gut, ich bete jeden Tag und so weiter. Wer hat das schon mal gehabt? Ja, der ganze Raum. Und ein kleiner Hack, um herauszufinden, ob diese Person wirklich vom Neuen geboren ist, so wie Jesus gesagt hat, du musst vom Neuen geboren sein, um das Königreich Gottes zu betreten, ist zu fragen, hey, wenn du jetzt heute sterben würdest, ein Bus würde dich überfahren, man kann das ein bisschen sensibler sagen, aber wenn du jetzt sterben würdest, wo würdest du gehen? Würdest du in den Himmel kommen, in die Hölle kommen? Wo würdest du hingehen? Und anhand dieser Antwort könnt ihr ganz klar wissen, okay, diese Person ist vom Neuen geboren, sie weiß, was das Evangelium bedeutet oder nicht. Ich habe noch nie gehört, dass die Person gesagt, ich komme in den Himmel, weil Jesus für mich gestorben. Eigentlich noch nie. Weil die Person tatsächlich oft sagen sie, ich glaube an Jesus und ich bete jeden Tag und ich habe das alles schon gehört, aber sie wissen nicht, dass die Bedeutung vom Kreuz, und das heißt, die werden sagen wie, ich hoffe, ich komme in den Himmel. Oder ich komme in den Himmel und dann fragt man, wieso? Eigentlich mache ich nichts Schlimmes in meinem Leben. Und die Bibel ist ganz klar, wenn du versuchst, mit deiner eigenen Kraft in den Himmel zu kommen, dann kommst du erst, du kannst nicht mit deiner eigenen Kraft in den Himmel zu kommen. Okay, so, das als kleine Hacks, aber kurze Wiederholung. Erstens, hier ist gestorben. Zweitens, Jesus begraben. Drittens, Jesus wieder auferstanden. Viertens, Buße tun, umkehren. Fünftens, willst du dein Leben Jesus geben? Und jetzt wollen wir ganz kurz zu zweit zusammengehen, einfach mit den Nachbarn oder wer auch immer rum ist. Und wir werden einmal jede 1,5 Minuten das teilen. Warum 1,5 Minuten? Weil wir versuchen wollen, das alles so schnell wie möglich in so einem kleinen Gespräch zu haben. Das heißt, wenn ihr irgendjemanden erwischt, der unterwegs ist, am Rennen ist, dass sie es trotzdem schafft, in diesen 1,5 Minuten das ganze Evangelium zu predigen. Okay, das heißt, jeder sucht aktiv, jeder hat einen Partner. Wer hat noch niemand? Wer hat noch keinen? Wer hat noch keinen?
Machst du noch ein paar so sehr praktische Sachen?
Do's and don'ts.
Ja, extra. Ja, genau. Ja. 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 Ja.
Okay, haben wir schon angefangen? Wir haben noch nicht angefangen? Okay, wir machen jetzt einfach vorne 90 Sekunden. Ah. Okay, 90 Sekunden ab jetzt. Für die 30 Sekunden. Zehn Sekunden. Kommt zum Ende. Drei, zwei, eins. Okay, und einmal tauschen die andere Person für 1 Minute 30 Sekunden ab. Ab jetzt 90 Sekunden die andere Person. Fünfzehn Sekunden. Fünf Sekunden bringt es zum Ende. Vorbei. So. Kommt zu mir zurück langsam. So, Frage in die Runde. Wer hat es geschafft, bis zu Punkt 3 zu kommen? Ja, bis zu Punkt 3 zu kommen. Jesus wieder auferstanden, Beziehung mit Vater. Ja, wer hat es geschafft, das ganze Evangelium zu predigen in 1,5 Minuten? Wow, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also wenn es nicht geschafft hat, das ganze Evangelium zu predigen, keine Sorge. Es ist einfach nur, dass wir einmal kurz in den Fluss kommen, wie das funktioniert. Und oft habt ihr viel, viel mehr Zeit als die 1,5 Minuten. Aber manchmal ist es tatsächlich so, ihr habt nur 1 Minute Zeit, das ganze Evangelium zu predigen. Und wenn ihr es dann schafft in dieser 1 Minute, dann habt ihr vielleicht die Ewigkeit dieser Person verändert. So, bevor ich weitermache, will ich gerne eine unserer Praktikanten auf die Bühne bringen. Das ist Brad. Wirklich ein sehr feuriger Evangelist, sehr demütig in seinem Herzen. Ich würde gerne, dass er teilt. Ich hole gerade ein zweites Mic. Können wir noch ein zweites, eins von denen? Welches? Das Grüne? Ah, hier, das da. Okay.
Ich weiß gerade nicht, welcher Anschluss das ist, Tim.
One, two, okay.
Thank you so much. Und ich übersetze für ihn, weil er aus Belgien ist. Das heißt, er spricht kein Deutsch, aber ja.
Keinen Deutsch. Hello everyone, my name is Brad.
Hi, ich bin Brad.
So yesterday after the youth evening.
Gestern Abend, nach dem Jugendabend, also nach dem Abend.
We still decided to go out for outreach.
Haben wir trotzdem die Entscheidung getroffen, mal rauszugehen auf die Straße.
And Svenja, Amanda and me, we encountered a man.
Und Svenja, Amanda und ich, wir sind einem Mann begegnet.
So we just pretty easily shared, hey, about Jesus.
Und wir haben ganz einfach über Jesus geteilt.
And he said that he was orthodox.
Und er hat gesagt, er ist orthodox.
So it kind of already opened the door to talk about Jesus a bit in an easier way.
Es hat ein bisschen schon die Tür aufgemacht, um ein bisschen leichter über Jesus zu sprechen.
But he was used to the Orthodox Church in Romania.
Aber er ist gewohnt gewesen, der orthodoxen Gemeinde gewesen in Rumänien.
And his experience was that the church there manipulates and controls people to kind of keep them poor and the lower parts of Romania.
Und wie seine Erfahrung war es, dass die Kirche ein bisschen versucht, die Leute ein bisschen arm zu halten und wirklich dann zu kontrollieren in der Gemeinde dort.
Right, and so despite all of that, his faith in God was still there. He didn't deny God.
Und trotz alledem hat er trotzdem Glauben gehabt an Gott. Er hat nicht gesagt, okay, Gott existiert nicht.
So when he would feel bad or like when he did something bad, he would call to God, like many do.
Also wenn er sich schlecht gefühlt hat, dann hätte er nach Gott gerufen.
And he made it kind of felt like he kept justifying to not really commit to God.
Und es hat sich ein bisschen angefühlt, wie als würde sich rechtfertigen, warum er nicht sich ganz Gott hingibt.
We would talk about having a relationship with God, and he would say, "Yeah, I kind of talk with God sometimes."
Wir haben darüber geredet, Beziehung mit Gott zu haben, und er hat gesagt, "Ah, ich habe schon irgendwie schon Beziehung mit Gott."
But only when he needed something.
Aber nur wenn er was brauchte.
And we kept kind of pursuing that to be like, "Hey, there's more in a relationship with God for you."
Aber wir sind trotzdem dem weiter nachgegangen, dass da mehr ist in dieser Beziehung mit Gott.
Just like if I have a relationship with my friend Daniel, I don't just call him when I need him.
Genauso wie ich, wenn ich eine Beziehung habe als Freund mit Daniel, ich rufe ihn nicht einfach.
And on the other hand, he was pursuing things in life, but he wasn't sure if he could do that with Jesus.
Und er ist auch Dingen nachgegangen, aber er wusste nicht, ob er das mit Jesus machen kann.
And we told him that the desires in his heart, they are from Jesus.
Und wir haben ihm gesagt, dass die Wünsche in seinem Herzen, die sind von Jesus.
And doing it with Jesus doesn't mean he cannot do the desires that are in his heart.
Also mit Jesus zu machen bedeutet nicht, dass er nicht die Dinge in seinem Herzen machen kann.
But it's doing it the right way with God.
Aber es ist die auf die richtige Art und Weise mit Gott.
So we talked with him about 45 minutes.
Und wir haben mit ihm ungefähr so 45 Minuten lang geredet.
And it was such a good conversation. It was such a kind and gentle man.
Und es war so eine gute Konversation. Es war so freundlich und ja.
It's good. And so after 45 minutes, he asked us like, "Hey, what do I need to do?"
Und nach 45 Minuten hat er gefragt, okay, was muss ich jetzt machen?
And I told him that the Bible says, if you believe in our hearts and confess with our mouth that Jesus is Lord, you will be saved.
Und wir haben ihm gesagt, dass wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Gott real ist, dann wirst du errettet sein.
So we led him into a prayer, and afterwards we prayed for him.
Und dann haben wir ihn in ein Gebet geleitet und dann haben wir für ihn gebetet.
And he said that he felt so much more secure and something changed inside of him.
Und er hat gesagt, dass er hat sich so sehr sicherer gefühlt und irgendwas in ihm hat sich verändert.
Yeah. While during that entire conversation he tried to kind of run away from the truth of the gospel.
Und normalerweise während der ganzen Konversation ist er wie weggelaufen von dem Evangelium.
But we kept pursuing him that he has to make a decision to.
Aber wir sind ihm nachgegangen, dass er wirklich eine Entscheidung treffen muss.
So at the end he made a decision for the Lord.
Und am Ende hat er tatsächlich eine Entscheidung für Jesus getroffen.
Halleluja.
Come on. Ja, Also so welche Sachen sehen wir einfach immer und immer wieder, gerade weil wir gehen jede Woche bei uns unten im Süden, gehen wir jede Woche Donnerstag auf Outreach, auf Evangelisation, mit ungefähr, jetzt mittlerweile weit mehr über 100 Leuten jede Woche. Und wir sehen sowas immer und immer wieder, dass Leute das Evangelium hören, oft zum ersten Mal, und ihr Leben Jesus geben. Und das ist wirklich nur eins von sehr, sehr vielen Beispielen, was heute auf den Straßen, auch in Hamburg, passieren kann. So. Um weiterzugehen im Ganzen, will ich euch noch praktischer reingehen. Und ich möchte sowas machen wie Do's und Don'ts. Sachen, die wir machen können und die wir lieber nicht machen sollten. Ganz zuallererst, wie wir Leuten begegnen auf der Straße, es muss nicht kompliziert sein. Es kann ganz, ganz einfach sein. Das Allerwichtigste, was ich euch dabei mitgeben möchte, ist, dass ihr selbst seid. Ihr versucht nicht irgendwas zu verkaufen oder sonst irgendwas, sondern ihr dürft einfach ihr selbst sein. Das heißt, wie ich es zum Beispiel mache, angenommen, ich würde jetzt so jemanden wie Brad begegnen, ich würde zu ihm kommen, hey man, what's up? Wie geht's dir? Alles gut? Nice. Hey, ist vielleicht voll komisch, aber ich hatte das Gefühl, dir zu sagen, Jesus liebt dich. Hast du schon mal in deinem Leben gehört?
Ja.
Ja. Und dann geht ihr einfach von dem Gespräch aus, könnt ihr einfach das ganze Evangelium prägen. Oder wenn ich jetzt zu einer älteren Dame sprechen würde, würde ich es nicht so machen, dass ich sage, hey Bro, what's up? Aber ich würde eher sagen, hey, Entschuldigung, ich möchte nicht stören, aber hat Ihnen schon mal gesagt, dass Jesus sie liebt? Und von diesen kleinen Momenten, von diesen kleinen Intros, könnt ihr dann einfach dieses ganze Gespräch aufbauen. Und ja, es kann oft passieren, dass ihr sagen würdet, ey, verschwinde oder was auch immer. Aber es ist Teil davon, das Evangelium zu predigen. Und selbst in diesen Konversationen, selbst wenn ihr ein Nein bekommt, der Same ist trotzdem gesät. Und ich möchte dich ermutigen, dass diese Gespräche genauso wertvoll sind, wie wenn jemand sein Leben Jesus gibt. Weil Jesus hat nicht gesagt, also Jesus ermutigt uns dazu, das Evangelium zu prägen. Das ist das, was er tut. Okay, also ich gehe kurz durch meine Liste. Sei du selbst, haben wir. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was es bedeutet, nicht sich selbst zu sein. Wir waren einmal in Jena, das ist eine wunderschöne Stadt im Osten. Und da waren wir, wer hat schon mal von Treasure Hunt gehört? Treasure Hunt, Schatzsuche, genau sowas. Und so, ich bin mit einer älteren Dame so lieb und so süß auf die Straße gegangen und wir haben auch irgendwie sowas wie, also sie hat oft so Schatzsuche mäßig gemacht, ne? Also Schatzsuche, für die es nicht kennen, ist, okay, du fragst Gott, wem soll ich heute begegnen, und Gott, du spürst es, Gott irgendwie highlightet, keine Ahnung, blauer Pullover. Das heißt, wenn du jemanden siehst mit einem blauen Pullover, ist das die erste Person, auf die du zurennst, sozusagen. Und wir sind so durch die Straße gegangen und dann sehen wir so einen älteren Herrn. Und wir gehen so lang und wir hatten schon ein paar Gespräche davor gehabt. Und ich so, okay, willst du ihn vielleicht mal ansprechen? So, und dann geht sie auf ihn zu und das Erste, was sie sagt, ist, du bist mein Schatz. Und ja, von dort ist alles bergab gegangen. Also der ältere Herr ist einfach nur komplett laut geworden, hat rumgeschrien, ist wirklich ausgerastet. Und ich habe einfach versucht, die Person, mit der ich war, einfach wegzutreiben und gefühlt wegzulaufen. Das heißt, sei wirklich du selbst. Du brauchst keine Sätze, mit denen du irgendwas anfängst. Es kann wirklich ganz einfach sein. Hey, hast du schon mal gehört, dass Jesus dich liebt? Das kann ganz einfach sein. Und desto mehr wir auf die Straße gehen, ob das jetzt regelmäßig ist oder wie auch immer ihr das macht, desto mehr lernen wir auch unseren eigenen Stil kennen. Ne, also am Anfang habe ich wirklich nur gesagt, hey, Jesus loves you. Das war's. Jesus liebt dich. Und dann mittlerweile weiß ich ganz genau, hey, so spreche ich vielleicht die Person an, oder oft, was ich mache auch, bevor ich eine Person anspreche, frage ich einfach den Heiligen Geist, hey, wie soll ich das Gespräch überhaupt beginnen? Und dann spüre ich irgendwie vielleicht einen ganz bestimmten Satz, wie ich die Person anspreche und so weiter und so fort. Okay. Eine kleine Don't-Sache, eine kleine rote Flagge, Red Flag, ist, renn nicht Leuten nach. Das heißt, wenn du irgendjemanden ganz hinten siehst und das Gefühl, oh Gott, Gott will unbedingt dieser Person heute begegnen, das, was wir nicht machen, ist so dieser Person hinterherrennen und sagen, hey, sorry, Jesus loves you, Jesus liebt dich. Das ist das, was wir auf gar keinen Fall machen sollten, weil das ist einfach viel zu aufdringlich. Was wir im schlimmsten Fall machen können, im wirklich allerschlimmsten Fall, wenn wir wirklich mit der Person reden würden, so wach ich gehe ein bisschen schneller Und dann, wenn ich auf die Person, hinter der Person stehe, gehe ich nicht so von hinten ran und erschrecke die, sondern ich gehe ein bisschen langsamer und komme so ein bisschen von der Seite und sage so, hey, sorry, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, aber Jesus liebt dich. Ungefähr so. Ne? Also wir wollen wirklich sensibel sein, wie wir Leute ansprechen und nicht, ja, nicht wie Verrückte sein. Okay. Auch ganz wichtig, wenn wir mit Leuten reden, im Gespräch, wir wollen kein sogenanntes Christianese benutzen. Also keine pure christliche Wortwahl. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie von die Herrlichkeit ist auf dir, Gott hat mir gesagt, dass du errettet sein sollst. Oder also wir wollen ganz in normalem Deutsch sprechen. Das heißt, sozusagen aus unserer christlichen Bubble ein bisschen raustreten und uns vorstellen, okay, diese Person, sie war wahrscheinlich noch nie in der Gemeinde, sie hat keine Ahnung, was vielleicht Herrlichkeit bedeutet oder diese ganzen christlichen Worte, die wir sonst benutzen. So. Dann noch ein paar andere Arten und Weisen, wie wir Leuten begegnen können, wie wir Leute ansprechen können, ist, wenn wir nach Worten der Erkenntnis fragen zu Gott. Wer weiß, dass Gott Menschen durch Signs und durch Zeichen und Wunder begegnen will auf der Straße? Amen. Und das Leuten, Wort der Erkenntnis ist einfach, hey, ich habe das Gefühl, dass Gott mir irgendwas Bestimmtes über diese Person hervorhebt. Das heißt zum Beispiel, hey, hast du zum Beispiel Schmerzen in der Hüfte. So, und oft, was wir glauben, ist, es ist ein bisschen komisch, wenn ich jetzt einfach so irgendwas sage. Was ist, wenn es falsch ist? Die Person wird denken, Jesus ist irgendwie nicht real, weil ich das irgendwie falsch bekommen habe. Nein, das ist eine Lüge, weil die Person weiß gar nicht, was ein Wort der Erkenntnis ist. Die hat gar keine Ahnung. Das heißt, angenommen, ich würde jetzt immer sagen, hey, also so wie es machen, ist nicht, der Herr hat zu mir gesprochen, du hast Schmerzen in deinem Knie, der Herr will dich heilen. Das ist, so machen wir es nicht, weil wenn die Person keine Schmerzen im Knie hat, dann ist es schlecht. Sondern was ich machen würde, ist, hey, Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz fragen, haben Sie zufällig Schmerzen in Ihrem Knie? Und dann kann die Person Nein sagen, aber dann machen wir einfach weiter im Gespräch. Oder wir können sowas sagen wie, ja, okay, sorry, ich habe nur versucht, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass Gott zu uns spricht und ich lerne gerade, wie ich Gottes Stimme höre. Das ist ganz einfach, wie man da rauskommt und es ist nichts Schlimmes und danach kann man einfach ganz normal das Evangelium predigen. Jesus ist für dich gestorben und so weiter. Genau. Und indem ihr dürft Fehler auch in dem machen. Ihr dürft Risiken und Fehler eingehen. Genau so wachsen wir. Carla ist nicht geboren und ist auf die Straße gegangen, hat gesagt, ich weiß ganz genau, dieser Mensch hat Knieschmerzen, sondern sie ist wahrscheinlich oft den Schritt des Glaubens gegangen, hat irgendwas gesagt, was sie auf dem Gefühl hatte und dann hat die Person Nein gesagt. Aber so lernen wir, dass wir wie wir die Stimme Gottes darauf hören. Genau. Und genauso auch mit Heilung. Angenommen, also wir können auch Leute mit Heilung tatsächlich auch ansprechen. Das heißt, wenn ihr jemanden mit Krücken seht, ist es ein ganz einfacher Approach. Hey, darf ich kurz für dich beten? Ne, dann fängt man vielleicht nicht an mit Jesus liebt dich, aber man sagt, hey, ich bin Christ, ich glaube daran, dass Gott heilt, darf ich kurz für dich beten? Wir können es so wir können es benutzen, so um Leute anzusprechen. Was wir nicht machen, wenn wir für Leute beten, oder sagen wir mal, was wir machen sollten, wenn wir für Leute beten, ist, bevor ich irgendwie anfange, für eine Person zu beten, ich werde nicht einfach so, okay, ich bete jetzt für dich, da, werde geheilt in Jesu Namen und berühre die Person irgendwie überall. sondern wir sind es vielleicht gewohnt hier in der Gemeinde, dass wir das so machen, aber die Leute auf der Straße sind es nicht gewohnt. Ich habe schon sehr oft gehabt, mir ist es einmal versehentlich passiert, dass ich das gemacht habe und die Person ist komplett weggesprungen und hat gesagt, ist mehr oder weniger weggelaufen von mir. Das heißt, bevor wir irgendwie Hand auflegen wollen, fragen wir einfach, ist es okay, wenn ich kurz meine Hand auf ihre Schulter lege? Und die Person sagt, ja, super, dann lege ich meine Hand auf die Schulter und bete für die Person. Und wenn nein, dann betet die einfach, ohne die Person anzufassen. Gott kann auch heilen, ohne dass wir die Hand auf die Schulter legen. Es wird funktionieren. Genau, was wir auch nicht machen sollten, ist die Augen zu schließen, wenn wir für eine Person beten. Angenommen, wir beten für eine Person 30 Sekunden und wir schließen die Augen, wir haben nicht irgendwie die Schulter in der Hand, wir öffnen die Augen, die Person ist weg. Das sollte nicht passieren, das heißt, wir schließen nicht die Augen. Was wir auch nicht machen sollten, ist in Zungen beten, das heißt, Shaka Baba und dann die Person hat gar keine Ahnung, was wir da reden. Einfach ganz normal beten. Und wie ich es wirklich persönlich mache, ist, ich schaue der Person einfach die Augen. Hey, ich bete Jesus, dass du jetzt kommst und dass du diese Person heilst in Jesu Namen. Und dass du ihr begegnest und dass du ihr Wärme gibst, dass sie deine Gegenwart spürt. Und es kann vielleicht komisch sein, der Person direkt in die Augen zu gucken, aber ich glaube, dass Gott wirklich was dadurch macht auch. Ja, angenommen, die Person wird nicht direkt geheilt. Was wir machen können, ist die Person fragen, ob wir noch ein zweites Mal beten dürfen. Das ist biblisch. Wir beten einfach noch ein zweites Mal. Und ich habe schon so oft gesehen, dass wir zweites, drittes oder viertes Mal gebetet haben. Es ist nichts passiert. Und dann beim vierten oder fünften Mal sind die Schmerzen komplett weg gewesen. Also ich habe genau so ein Zeugnis gehabt. Und es ist so, so kraftvoll. Wenn die Person nicht geheilt wird, angenommen, ihr trefft eine Person, ne, wirklich, wie gesagt, humpeln, mit Krücken oder wie auch immer, wenn die Person nicht geheilt wird, dann sagt ihr nicht, du bist geheilt in Jesu Namen und die Person ist so am Weghumpeln, sondern was wir sagen können in dem Moment, ist zu sagen, hey, ich glaube daran, dass Jesus heilt und dass Jesus dich heilen möchte. Wenn du jetzt zu Hause bist oder im Laufe des Tages oder der Woche, beobachte einfach, wie sich deine Schmerzen entwickeln. Und wenn du merkst, deine Schmerzen gehen, wenn du merkst, dass du geheilt bist, dann weißt du, dass Jesus dich geheilt hat. Wir wissen nicht, wie oft wir vielleicht für eine Person beten auf der Straße. Die Person wird tatsächlich am selben Tag noch geheilt von Jesus. Und diese Person erlebt tatsächlich, wie Jesus heilt. So. Okay, das war so mehr oder weniger alles, was an praktischen Sachen ist. Hat irgendjemand was nicht gut verstanden oder ganz schnelle Frage noch dazu? Nein, wunderbar. Dann, ja. Ja. Ja, ich kann darauf auch kurz eingehen, auf jeden Fall. Ich glaube, am Ende können wir kurz... für 2 Minuten. Ja.
Genau, wir leiten die Person auf jeden Fall erstmal in ein Gebet, so wie Brad das auch gerade erzählt hat, wie es gestern Abend hier eine Straße weiter wir das gemacht haben. Und natürlich, wenn wir jetzt auf so einen Einsatz sind wie jetzt, dann versuchen wir immer, die Leute in Verbindung zu bringen mit der Gemeinde, wo wir gerade zusammenarbeiten. Tim hat mir schon die schönen neuen Gemeindeflyer und Karten gezeigt, dass die Leute wirklich eine Gemeinde haben, wo die direkt hingehen können und eine Gemeinde, wo wir auch vertrauen, okay, da kommen die direkt in Gemeinschaft, da sind die unter Lehre. Und genauso auch bei uns zu Hause, wir laden die Leute immer in Gottesdienst ein, wir fragen die Person, hey, möchtest du mir vielleicht deine Handynummer geben? Oder wenn die nicht offen dafür sind, weil das Handynummer vielleicht zu persönlich ist, kannst du mir irgendwie einen Social-Media-Kontakt geben, kann ich dir irgendwie auf Instagram oder auf irgendeiner anderen Plattform schreiben. So machen wir das. Und dann die Leute in den Gottesdienst einladen oder denen einfach nochmal eine Nachricht schreiben, ein paar Stunden später, hey, wie geht's dir jetzt? Erinnerst du dich noch an unsere Unterhaltung? Auch wenn die vielleicht gar nicht ihr Leben Jesus gegeben haben, aber die waren offen dafür, dass wir denen in Kontakt bekommen haben, dann denen einfach nur eine Nachricht zu schicken, so hey, ich bete für dich, hey, wie geht's dir jetzt gerade? Und genau. Das ist, wie wir das machen. Aber vor allen Dingen, wenn wir jetzt wie hier zu Besuch sind, mit der Gemeinde in Verbindung bringen, wo wir auch mit zusammenarbeiten. Ja. Ja. Gibt es noch mehr Fragen? Wir haben noch kurz Zeit, dass wir für Fragen öffnen können. Mhm. Ja. Ja, genau. Ich mache das sehr, sehr einfach. Ich mag das dann frage ich die Leute manchmal, hey, kann ich einfach deine Hände halten? Und dann bete ich mit denen zusammen und sage, hey, sprich mir einfach nach. Und dann bete ich denen vor ein ganz einfaches Gebet und sage einfach, hey, bete mit mir zusammen, Jesus, werde du der Herr meines Lebens. Dass sie das als allererstes sagen, dass sie wirklich ihr Leben unter seine Herrschaft stellen. Dann, Jesus, ich kehre meinen Rücken von Sünde, Satan und den Wegen der Welt, sodass sie wirklich Buße tun, dass da wirklich Umkehr ist. So, und ich gebe dir mein Leben. Und dann bete ich meistens auch noch, okay, Heiliger Geist, komm du in mein Leben, so füll du mich, dass sie wirklich die Leute auch gefüllt werden. Und diese 3 Punkte, dass Jesus wirklich der Herr ihres Lebens wird, das so als ersten Satz, als zweiten Satz da drin haben, als zweiter Punkt wirklich Umkehr, dass die Leute wissen, okay, ich kehre wirklich meinem alten Leben den Rücken zu. Vielleicht in der Unterhaltung davor, vielleicht kam da auch was ganz, ein ganz bestimmtes Thema auf, was wir spüren, auch was in den Leuten, in den Leben der Leute sehr präsent war, und dass sie gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das machen wir dann auch manchmal so, dass wir dann, nachdem, das haben wir auch gestern Abend zum Beispiel so gemacht, nachdem wir mit dem Mann zusammen dieses kurze Gebet gebetet haben, dass sie jetzt wirklich der Herr ihres Lebens wird, dass wir dann einfach danach den anbieten und sagen, hey, können wir dich einfach noch kurz segnen? Und da sind die Leute dann eigentlich super offen für, dass sie ja einfach sagen, hey, komm, wir hier alle zusammen, wir segnen dich einfach noch ganz kurz. Und auch wenn vielleicht die Menschen selber mit diesem Wort Segen in dem Moment noch nicht so ganz was anfangen können, dann beten wir einfach, dass Jesus wirklich dein ganzes Leben füllt. Wir beten, dass seine Gegenwart ab heute wirklich in dein Haus oder in deine Wohnung einzieht. Genau, ja. Aber diese drei Punkte sind so meine rote Linie, genau, die ich da mache. Ja? Ja. Ja, absolut. Da bin ich 100% auf derselben Seite. Es gibt so ein Zitat von Billy Graham, großer Evangelist, der mal gesagt hat, in Amerika hat dieses Übergabegebet mehr Leute in die Hölle geführt. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr starke Wahrheit ist. Deswegen, wie ich es gerade schon ein bisschen angeschnitten habe, vielleicht in dem Gespräch davor, weil das Übergabegebet, das war ja am Ende der Unterhaltung, ist sehr wahrscheinlich vielleicht auch schon ein ganz bestimmtes Thema oder eine bestimmte Sache, die man schon wahrnimmt. Okay, das passiert, das geht da gerade, ist in dem Leben der Leute sehr, sehr präsent, worauf ich die Leute dann zurückführe. Aber ich glaube, ich möchte halt nicht, dass die Leute dann so anfangen, das zu, oh, okay, was sind jetzt alle meine Sünden, die ich aufzählen muss, aber was ist vielleicht die eine Sache, die sehr, sehr präsent ist? Und deswegen mag ich das dann eher mit den Leuten, das ein bisschen allgemein zu halten, dass sie aber trotzdem vorher verstanden haben, wenn wir sie überhaupt bis zu diesem Punkt geführt haben, dass da ein Verständnis da ist. Also wir führen keine Leute einfach nur in ein Gebet und dann haben wir irgendwie so einen Check, ah ja, jemand hat sein Leben Jesus gegeben, aber die Person fällt schon wieder ab am nächsten Tag. Das ist überhaupt nicht unser Herz. Aber ich glaube, gerade in diesem sensiblen Moment auf der Straße versuche ich immer, den Moment sehr klar zu leiten. Deswegen versuche ich es allgemein zu halten, weil ich glaube, das ist eine komische Situation, wenn ich mit jemandem da stehe und ich sage dann, okay, frag mal Gott, von was du alles umkehren willst, als jemand, der gerade überhaupt, okay, was passiert gerade mit mir? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich stimme da 100% mit überein. Aber deswegen sage ich diesen Satz, hey, zu sagen, hey, ich kehre wirklich um von Sünde, was all meine Sünde, von Satan und wirklich den Wegen der Welt, also meinen eigenen Wegen, dass das wirklich so komplett abgeschnitten ist, egal welche Sünde das war. Aber wenn es ein Gespräch ist, ich hatte es viele Male, dass zum Beispiel jemand war mit einem esoterischen Hintergrund und in dem Gespräch konnten wir wirklich, die Person hat echt Überführung erlebt und gespürt, hey, ich habe da mit Sachen gepartnert, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Dann habe ich die Person das auch wirklich aussprechen lassen, weil ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich so die Hauptsünde oder die Sache, in die die Person verstrickt war. Ja, genau. Aber unser Herz ist nicht, einfach nur Leute Gebete beten zu lassen und dann ist da keine nachhaltige Frucht. Das, genau, auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Ja, also ich glaube, in meinem Verständnis würde ich das jetzt nicht separat voneinander machen. Ich glaube, wir sprechen da von der gleichen Sache, wenn wir, sag ich mal, Lebensübergabe meinen, dann meinen wir damit, okay, du lädst Jesus in dein Leben ein, du gibst ihm dein Leben. Also das würde ich jetzt nicht trennen, oder in unserem Verständnis trennen wir das nicht. Ich glaube auch, ich möchte es gar nicht so kompliziert machen jetzt mit diesem Gebet. Die Kraft ist nicht in, rede ich jetzt die richtigen Worte beim Gebet, sondern ist da ein Glaube im Herzen. Glaubt die Person wirklich, dass Jesus Christus sie retten kann? Also da möchte ich gar nicht zu kompliziert werden. So, genau, deswegen ob man jetzt in dem Gebet, was man mit den Leuten noch spricht, um wirklich diese Unterhaltung in diesem Moment zu schließen, sagt, okay, ich lade Jesus in mein Herz ein. Oder ob wir die Worte benutzen und sagen, okay, Jesus wird der Herr deines Lebens. Das Endergebnis, auf das wir rauskommen, ist das Gleiche. Weißt du, wenn Jesus der Herr deines Lebens wird, dann hast du Jesus in dein Leben eingeladen. Deswegen ist für mich viel wichtiger der Punkt, dass die Person laut ausspricht und sagt, dass sie sich abschneidet wirklich von Sünde und wirklich diesen Wegen der Welt. Macht das ein bisschen Sinn? Ja. Nee, so rum, wenn du es so rum erklärst, macht das schon mehr Sinn, dann kann ich damit auch übereinstimmen. Es ist auch kein Problem. Ich meine, das ist die meiste Zeit haben wir Unterhaltung, wo du eher eine Reise anstößt, weißt du, dass Leute auf eine Reise gehen und wir Leute mit irgendwie einem kurzen Gebet sagen, wir sagen, hey, können wir dich trotzdem segnen, einfach, dass dir Jesus begegnet in der nächsten Zeit, dass mehr Christen über deinen Weg laufen, dass du mehr mit, sag ich mal, Jesus konfrontiert bist in deinem Alltag, egal wo du hingehst. Also, wenn du es so formulierst, dann würde ich dich schon übereinstimmen. Habe ich dich vorher falsch verstanden? Sorry. Ja. Ja, absolut. Ja, also ich glaube. Nee, absolut, absolut. Ich würde auch nie eine Person in dieses Gebet reinleiten, wenn ich nicht sicher bin, dass die Person versteht, was sie gerade betet. So. Und man würde gar nicht an diesen Punkt kommen, zu sagen, ah ja, ich kehre meinen Rücken der Sünde um, also ich kehre um von all diesen Dingen, wenn ich nicht vorher klar erklärt habe, okay, das ist Sünde. Sünde trennt dich von Gott. Das heißt, wir machen schon sehr, sehr klar in der Unterhaltung vorher, okay, Jesus ist nicht nur, der macht nicht unser Leben irgendwie besser, der ist nicht einfach nur ein guter Ratgeber, der Liebhaber deiner Seele oder so, sondern er möchte auch der Herr deines Lebens werden. Das bedeutet, du lebst nach seinen Wegen. Also wir machen das vorher sehr, sehr klar in der Unterhaltung, dass Leute dann nicht auf einmal überrascht sind, wenn sie sagen, ah warte, Jesus ist jetzt der Herr meines Lebens, zu was sage ich überhaupt ja? Das ist wirklich nicht unser Herz. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht vorher nicht klar kommuniziert haben, aber wir reden klar über Sünde vorher, klar, was das heißt, dass Jesus der Herr deines Lebens wird, dass es nicht nur ein okay, ich bin jetzt Jesus, Jesus kommt jetzt so als Beiprodukt in mein Leben mit hinein, sondern nee, wirklich, ich möchte ihm mein ganzes Leben hingeben. Und das ist dann eine Reise, so genauso wie wir alle auch auf dieser Reise sind, ihm immer mehr von unserem Leben hinzugeben. Ja, habe ich noch eine letzte Frage? Ansonsten könnt ihr auch gerne gleich noch auf uns zukommen. Ja. Ja, wie wir das machen ist, eine Person, die vielleicht das Gespräch angefangen hat, die zum Beispiel auf die Person zugegangen ist und gesagt hat, hey, können wir Ihnen kurz was sagen, die, sag ich mal, das Gespräch leitet, Und die Person, die daneben steht, kann innerlich einfach beten oder vielleicht auch schon Gott nach einem Eindruck fragen. Bekommt die Person vielleicht ein Wort der Erkenntnis oder sie kann einfach dafür beten, okay, innerlich, Jesus, öffne du das Herz der Person, mach du ihr Herz weich für wirklich für dein Evangelium. Danke, Jesus, dass du jede vielleicht auch Kritik gegenüber dem Christentum oder all diese anderen Bilder über dich, dass du das jetzt wegnimmst, Jesus. Also einfach innerlich zu beten. Und was wir gerne machen, also wir sind immer zu zweit oder auch zu dritt unterwegs, was wir auch machen ist, dass wir uns versuchen zu ergänzen. Also wir hören gut zu, okay, was hat mein Partner jetzt gerade schon geteilt? Okay, ist da vielleicht ein Zeugnis in meinem Leben oder eine Geschichte, wo Gott mich freigesetzt hat, die gerade da mit hineinkommt? Weil wir glauben, dass wir wirklich ausgesendet sind als Jünger, immer zwei und zwei zusammen und dass das wirklich eine sehr, sehr fruchtvolle Art und Weise ist, Evangelisation zu leben. Und wir erleben das immer mehr und mehr, wie man wirklich so dieses in Einheit, in einem Geist unterwegs ist und wie der Heilige Geist das so gut ergänzt, die Zeugnisse, wie dann doch dein Partner noch mal ganz anders erklären kann. Guck mal, da habe ich vielleicht in Sünde gelebt und so hat Gott mich befreit daraus. Das haben wir einfach erlebt. Also innerlich einfach mitzubeten und vor allen Dingen mitzuhören und den Heiligen Geist zu fragen, okay, ist da was? Wie kann ich meinen Teil zu dem Gespräch dazu tun? Genau, ja. Und ich denke, je nachdem, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wir versuchen auch immer unsere Teams, mit denen wir unterwegs haben, so gemischt zu haben, dass man da schauen, okay, welche Person, okay, das macht vielleicht mehr Sinn, wenn du diesen Mann da ansprichst und ich bin einfach nur mit dabei. Genau, da einfach zu schauen, wer hat den Schlüssel für das Herz in der Hand? Wer hat vielleicht ein Zeugnis, was das Herz aufschließt? Ja. Ihr könnt gerne noch auf uns zukommen. Wir sind hier für noch Fragen. Tim, korrigier mich, wir haben eine Stunde Pause. Ist das richtig? Genau. Und dann treffen wir uns in einer Stunde einfach wieder hier. Und dann gemeinsam von hier in die Stadt loszugehen. Wir werden uns dann auch in Gruppen aufteilen. Wir versuchen uns als Team gut durchzumischen, dass wir eine Teamperson immer mit zwei von euch gehen können und so, dass wir einfach auch mehr zusammenkommen, voneinander lernen. Wir freuen uns, von euch zu lernen. Und genau, habt eine gute Mittagspause und dann sind wir in einer Stunde wieder hier. Frage? Ankündigung?
Mittags einmal sagen. Genau. Also,